US-Präsidentin von der Leyen hat die neuen US-Zölle als schweren Schlag für die Weltwirtschaft bezeichnet. Die Europäische Union sei immer bereit gewesen, mit den USA über mögliche Handelsungleichheiten zu sprechen. Sollten Verhandlungen aber keinen Erfolg haben, werde Europa seine Unternehmen schützen, betonte die Kommissionschefin. Einzelheiten nannte sie nicht. US-Präsident Trump hatte zuvor neue Zölle weltweit angekündigt. Importe aus der Europäischen Union werden demnach mit Aufschlägen von 20% belegt, Waren aus China mit 34%. Bundeskanzler Scholz hat die US-Zölle als grundfalsch und so wörtlich Anschlag auf die globale Handelsordnung bezeichnet. Auch Vertreter der deutschen Wirtschaft haben die Zollankündigungen kritisiert. Es werden Auswirkungen auf viele Branchen erwartet. Aus dem Hauptstadtstudio Gabor Hallas.
Das werde nur Verlierer produzieren, so blickt der Verband der Automobilindustrie auf die verkündeten Zölle. VDA-Präsidentin Müller spricht von einem fundamentalen handelspolitischen Einschnitt. Die Folgen werden wir spüren, so äußert sich Außenhandelspräsident Jandura. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang. Bei kleineren Unternehmen könne das Aus bedeuten. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft spricht von einem schweren Schock für den Welthandel. Präsident Schularik sagte, wenn diese Zölle bestehen blieben, seien sie eine Zäsur. Das tue richtig weh, auch den Amerikanern.
Ungarn zieht sich aus dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zurück. Das teilte die Regierung am Vormittag mit. Kurz zuvor hatte Ministerpräsident Orbán seinen israelischen Kollegen Netanyahu in Budapest empfangen. Gegen Netanyahu liegt wegen möglicher Kriegsverbrechen im Gazakrieg ein Haftbefehl des Strafgerichtshofes vor. Die mehr als 120 Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Netanyahu festzunehmen, sobald er ihr Territorium betritt. Orbán unterstützt Netanyahu und hat EU-Resolutionen für eine Waffenruhe mehrfach blockiert. Der Bund für Umwelt und Naturschutz fordert, die marode Ringbahnbrücke in Berlin nur in abgespeckter Form neu zu bauen. Mindestens eine Fahrspur pro Richtung könne wegfallen, schlägt die Geschäftsführerin des BUND Berlin Jung vor. Das gelte perspektivisch für die gesamte A100 und die AFUS. Annette Kufner, RBB 24.
Der Umweltverband begründet seine Forderung mit der sogenannten Verkehrsverdunstung. In der Wissenschaft sei dieses Prinzip seit Jahrzehnten bekannt. Demnach weichen Menschen nach einer Eingewöhnungszeit auf andere Wege und Verkehrsmittel aus, wenn weniger Straße zur Verfügung steht. An der Ringbahnbrücke sei das gerade live zu beobachten, sagt der BUND. Im Straßennetz drumherum habe sich der Verkehr unterm Strich bereits deutlich reduziert. Gleichzeitig sei es viel billiger, den öffentlichen Nahverkehr auszuweiten, als das Straßennetz in Schuss zu halten. Um etwa mehr Menschen mit der U-Bahn zu transportieren, brauche es zwar mehr Züge und Fahrer, aber keinerlei Ausbauten an der Infrastruktur.
Bei der Berliner S-Bahn gibt es auch heute wieder Ausfälle und Verspätungen. Grund ist nach Unternehmensangaben die Reparatur an einem Signal im Bereich Storkower Straße. Betroffen sind neben der Ringbahn die Linien S8 und 85. Der Ring fährt demnach nur im 10-Minuten-Takt, die S85 gar nicht. Die Linie 8 verkehrt nur zwischen Birkenwerder und Blankenburg sowie Treptower Park und Wildau. Schon in den vergangenen Tagen gab es wegen Signalstörungen immer wieder Ausfälle bei der Berliner S-Bahn, zum Beispiel wegen eines beschädigten Kabels in Schöneweide. Erstmals in der Geschichte Deutschlands gibt es mehr Konfessionslose als Katholiken und Protestanten. Das geht aus Daten hervor, die die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland zusammengetragen hat. Demnach gibt es rund 39 Millionen Menschen ohne Religionszugehörigkeit und etwa 38 Millionen, die noch Mitglied bei einer der beiden großen Kirchen sind. Noch 1990 etwa lag der Anteil der Konfessionsfreien lediglich bei 22%. Insgesamt verloren die beiden großen christlichen Kirchen im vergangenen Jahr durch Austritte und Todesfälle mehr als 1 Million Mitglieder. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute ganz viel Sonne, 17 bis 20 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Marzahn 8, Spandau 2, Senftenberg 8, Luckenwalde 1 Grad. Morgen erst vereinzelt neblig, dann sonnig oder locker bewölkt und es bleibt trocken bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2 mit Anja Herzog.
Und ich grüße Sie herzlich. Heute ganz viel Sonne, haben Sie gerade gehört. 17 bis 20 Grad, also draußen fast schon Sommer. Machen wir jetzt auch drin mit spanischen Klängen von Pablo de Sarasate. Sarah Chang und Charles Abramovich mit dem zweiten der spanischen Tänze von Pablo de Sarasate. 9:09. Und jetzt habe ich hier für Sie eine Aufnahme, die haben wir gemacht von Radio 3. 2014 war das zum Saisonauftakt der Berliner Philharmoniker. Das ist ja immer so jedes Jahr Ende August ungefähr. Damals war noch Simon Rattle Chefdirigent. Und für den Auftakt damals hat er ein Monumentalwerk ausgesucht von Sergei Rachmaninow, nämlich die sinfonischen Tänze. Die sind schön dramatisch auch und schön riesig besetzt, ganz großes spätromantisches Sinfonieorchester plus Klavier mit Saxophon auch. Schön eng auf dem Podium in der Philharmonie war das. Da kam dann gleich zum Startschuss die gesamte Mannschaft für die neue Spielzeit zusammen.
Thank you.
Beginnt dramatisch, endet aber dann doch irgendwie recht versöhnlich. Dieser erste der symphonischen Tänze von Sergei Rachmaninow. Hier in einer Aufnahme, die wir gemacht haben von Radio 3. 2014 war das Ende August beim Saisonauftaktkonzert der Berliner Philharmoniker. Damals mit Simon Rattle. 11.21 Uhr ist es. Ostern ist dieses Jahr ja ziemlich spät, am 20. April. Aber so lange ist das jetzt auch nicht mehr hin. Und damit steigt auch die Aufführungsdichte von Johannes Passionen und Matthäus Passionen von Bach. Matthäus steht heute Abend auch bei uns auf dem Silbertablett und zwar schon um 18 Uhr im Radio 3 Kultursalon in der Dachlounge. Da erleben Sie die Blindverkostung live und in Farbe mit Christine Lemke-Mattwey, mit Kai-Lös Kaiser und Andreas Göbel und mit Christian Detig. 7 Aufnahmen der Matthäus-Passion hören Sie dann da. Da hören die hinein und diskutieren drüber und rätseln, was das wohl sein könnte, loben und verwerfen aber auch oder finden manches auch ganz scheuselig. Vielleicht ist diese Aufnahme hier ja auch dabei. Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen, der erste Chor aus der Matthäus-Passion. Und Sie müssen jetzt nicht rätseln, ich sag's Ihnen, das ist Ton Koopmann mit dem Amsterdam Baroque Orchestra.
Thank you.
Das ist der Chor, kommt ihr Töchter, helft mir klagen, aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Hier eine Aufnahme mit dem Amsterdam Barock Orchestra unter Ton Koopmann. Und das ist eine der Aufnahmen, die vielleicht auch heute Abend bei uns in der ABB Dachlounge hier in Berlin-Charlottenburg auf dem Programm stehen könnte, im Radio 3 Kultursalon. Die Matthäus-Passion steht nämlich da heute im Mittelpunkt der Blindverkostung live. 18 Uhr heute geht's los. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, da wäre ich eigentlich ganz gerne dabei, dann machen Sie es einfach. Bis 15 Uhr können Sie sich noch dafür anmelden. Das geht ganz einfach in einem Formular auf radio3.de bei uns im Netz. Und jetzt ist es 11.30 Uhr.
Radio 3, Kultur kompakt.
Und 11.30 Uhr bedeutet, Imke Griebsch ist zu mir ins Studio gekommen. Imke, ich grüße dich.
Hallo Anja.
Der Peter-Hochel-Preis wird jedes Jahr ja verliehen für deutschsprachige Lyrik. Und jetzt steht fest, wer ihn dieses Jahr bekommt.
Er geht in diesem Jahr an die Lyrikerin Olga Martinova. Die Jury hat ihren Gedichtband Suche nach dem Namen des Windes als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2024 gewürdigt. Ja, Olga Martinova wurde 1962 in Krasnojarsk geboren, ist in Leningrad, heute St. Petersburg, aufgewachsen. Sie kam 1990 nach Deutschland und lebt derzeit in Frankfurt am Main. Heute, am Geburtstag des Lyrikers Peter Hochel, wird der Preis in Staufen im Breisgau an sie verliehen. Er ist mit 15.000 Euro dotiert. Und ich finde es erstaunlich, dass eine russischsprachige Lyrikerin, die dann aber natürlich Deutsch gelernt hat, und ich meine Lyrik, das ist ja nun die hohe Kunst, mit Sprache umzugehen, dass sie diesen Preis bekommt. Preisstifter sind übrigens der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg. Und zu den bisherigen PreisträgerInnen gehören Wulf Kirsten, Friederike Mayröcker, Marion Poschmann, Nora Busson, Steffen Popp, Marcel Bayer. Also alles wirklich
Namen,
Leute.
Drang und Klang.
Genau. Ja, und in diesem Jahr eben Olga Martinova.
Ja, das spricht natürlich auch von einer immensen Sprachbegabung. Sowieso immer. Wie wichtig ist Kultur? Das ist so eine Frage, die wir uns ja auch mitunter stellen, wenn man so hört, wie wichtig die Kultur offenkundig nicht ist, weil so viel gespart wird. Diese Frage steht jedenfalls auch angesichts der Kürzungen im Berliner Kulturetat ja weit und breit im Raum seit Monaten. Und das wird auch noch so bleiben. Und jetzt hat sich die Lismon-Stiftung in ihrer Initiative Relevanzmonitor Kultur 2025 auch damit beschäftigt in einer Umfrage. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wichtig ist denn die Kultur, Imke?
Ja, erstmal zu der Umfrage. Da wurden 3.500 Erwachsene von Forsa im Auftrag von der Lismon-Stiftung befragt. Und für die Mehrheit spielt die Kultur offenbar wirklich eine wichtige Rolle für die Gesellschaft und auch für das eigene Leben. Das ist schon mal beruhigend. Rund 87% der Befragten stimmten der Aussage zu, Kultur ist eine wichtige Stütze in einer sich immer schneller verändernden Gesellschaft. Und da haben sie angekreuzt, entweder ich stimme voll und ganz zu oder ich stimme eher zu. Aber immerhin Zustimmung. Die große Mehrheit von 92% fand, dass Kultur wertvolle Gemeinschaftserlebnisse ermögliche. Und 80% der Befragten sind der Meinung, dass Kulturangebote Toleranz und Verständnis fördern. Also Kultur wird ganz groß geschrieben. Die Gründerin und Vorsitzende der Stiftung Lismon hat die Umfrageergebnisse mit folgenden Worten zusammengefasst. Kultur bringt Menschen zusammen und baut Brücken der Verständigung.
Also bitte auch weiterhin, wir brauchen das.
Menschen wir brauchen das, genau, und wir
dringender.
Brauchen auch Kulturradio.
Ja, das auch, genau, alles dringender denn je. Morgen ist der 4. April, wenn heute der 3. ist, und da ist der Geburtstag von Bettina von Arnim, 240 Jahre her. Zu diesem Anlass gibt es in der Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf ein Konzert.
Ein Konzert mit dem Duo She Louvre, das besteht aus der Cellistin Clara Franz und dem Gitarristen Guy Woodstock. Und das Konzert hat die Überschrift Romantische Echos, Lieder und ihr Nachhall. Ja, und da steht natürlich romantische Musik auf dem Programm, Musik aus der Epoche, in der Bettina Arnim eben gelebt hat. Sie ist ja eine bedeutende Vertreterin dieser deutschen Romantik, dieser Epoche, also Musik von Fanny Hensel, Franz Schubert, Clara Schumann. Und der Nachhall, der da auch in der Überschrift vorkommt, das sind zeitgenössische Werke für Cello und Gitarre, die zum Teil in Schloss Wiepersdorf entstanden sind. Da leben ja immer Künstler verschiedenster Bereiche, die ein Stipendium haben. Ein Beispiel, das Stück Endless Melodies, also unendliche Melodien von dem israelischen Komponisten Udi Perlmann wird da zum Beispiel morgen aufgeführt. Also morgen 17 Uhr in Schloss Wiepersdorf geht's los. Wiepersdorf befindet sich südöstlich von Jüterborg. Ja, und das Schloss Wiepersdorf steht in der Bettina von Arnim Straße 13. Der Eintritt ist frei.
Und Imke Gretschmer in einer Stunde wieder.
Genau.
Cool. Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Thank you.
Ich finde, das sind immer so gemütliche Sofaklänge. Der vierte Satz der zweiten Serenade von Johannes Brahms hier mit dem Gewandhausorchester und der Ricardo Chailly. Und das hier jetzt, das kommt von dem neuen Album der Geigerin Tatjana Samuil. Sie ist Belgierin russisch-moldawischer Herkunft. Und nur kurz nach ihrer Ankunft in Belgien, da hat sie gleich mal den renommierten Grand Prix Vieuxton in Verviers gewonnen. Besser bekannt ist der als Concours Reine Elisabeth. Und seitdem lässt sie der belgische Geiger und Komponist Henri Vieuxton einfach nicht mehr los. Der gilt ja als einer der besten Geiger im 19. Jahrhundert, direkt nach Paganini. Das hier jetzt ist das Rondo aus seiner Violinsonate Opus 12 von diesem neuen Album Tatjana Samuil mit Johann Schmidt am Klavier. Thank you. Das kommt von dem neuen Album von Tatjana Samuil und Johann Schmidt. Der vierte Satz der Violinsonate Opus 12 von Henri Vieuxtemps war das. 11.45 Uhr.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der Wiener Schriftsteller Peter Altenberg.
Gott denkt in den Genies, träumt in den Dichtern und schläft in den übrigen Menschen.
Thank you.
Das heißt Jobart Helmes Hypnosis, also Hypnotisches haben Sie ja gehört, Corazon, dieses Stück von Johannes Bart Helmes, das ist ein Tenorsaxophonist, Jazzmusiker. Das ist Musik im Hier und Jetzt und in der kommenden Stunde geht es uns dann um alte Musik aus dem 17. Jahrhundert. Dafür kommt dann mein Kollege Bernhard Schrammeck hier ins Studio mit einer interessanten neuen Aufnahme. Was das ist, das hören Sie um kurz nach 12 hier bei uns auf Radio 3. Und das hier ist ein Flötenkonzert von Leopold Hofmann.
Thank you. Max liebt die Tochter des Erbfürsters, Agathe. Doch Hochzeit gibt's nur, wenn Max ein genialer Probeschuss gelingt. Ein ziemliches Handicap. Ein Trick muss her. Die magischen Freikugeln treffen jedes Ziel. Nur sind sie auch Teufelszeug. Webers romantische Oper Der Freischütz. Liebe, Magie und sogar ein Happy End. Die Musik hinreißend. Das Abenteuer in der Wolfsschlucht ist jetzt in den Konzertsaal verlegt. Antonello Manacorda dirigiert ein herausragendes Sängerensemble, den RIAS Kammerchor Berlin und die Kammerakademie Potsdam. Der Freischütz in einer konzertanten Aufführung am 28. April im Nikolaisaal Potsdam und am 5. Mai in der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
12 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bundeskanzler Scholz hat die von US-Präsident Trump angekündigten US-Zölle als schweren ökonomischen Fehler bezeichnet. In Berlin sagte Scholz, es handele sich um einen Anschlag auf die globale Handelsordnung. Die US-Regierung beschreite einen Weg, an dessen Ende es nur Verlierer geben werde. Tim Aßmann.
Europa werde geschlossen, stark und angemessen reagieren. Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betonte, die Auswirkungen durch erhöhte US-Zölle könnten dramatisch sein. Er nannte Preissteigerungen, höhere Inflation und sinkende Verkaufszahlen auf dem US-Markt. Deutschland und andere europäische Länder müssten nun gemeinsam Druck entfalten, den US-Präsident Trump spüren müsse, sagte Habeck. Und er verwies auf bereits erstellte Listen mit US-Produkten, auf die erhöhte Zölle durch die EU erhoben werden könnten. Habeck warnte allerdings vor einer übereilten Reaktion. Die EU gebe der US-Regierung nun 14 Tage Zeit, um in Gespräche einzutreten, und das sei klug, ergänzte der Bundeswirtschaftsminister.
Die ungarische Regierung hat den Rückzug des Landes aus dem Internationalen Strafgerichtshof angekündigt. Das kam gleichzeitig mit einem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in Ungarn. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen vor, den der Strafgerichtshof ausgestellt hat. Matthias Reich hier aus Brüssel.
Es ist die erste Reise Netanyahus nach Europa, seit der Internationale Strafgerichtshof im vergangenen November einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hatte. Wegen des israelischen Vorgehens im Gazakrieg wurden dem Ministerpräsidenten und seinem damaligen Verteidigungsminister Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Ungarn gehört zu den 125 Vertragsstaaten des Strafgerichtshofs und wäre verpflichtet, Haftbefehle zu vollstrecken, wenn sich ein Gesuchter auf ungarischem Hoheitsgebiet befindet. Allerdings hatten die Behörden in Budapest in der Vergangenheit bereits erklärt, dass sie vom Strafgerichtshof gesuchte Führer wie Wladimir Putin oder eben Benjamin Netanyahu nicht festnehmen würden.
Die Außenminister der NATO-Staaten kommen am Mittag zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Erwartet wird, dass US-Außenminister